Für 100.000 haben wir den gekauft. Dann sind wir da rein und es war auch, wie du schon sagst, sehr jung und naiv. Hätte auch floppen können, auf jeden Fall.
Wir sind auch beide der Meinung, wir würden es nicht nochmal für 100.000 Euro kaufen.
Hier bei Kosa, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, dass wir es auch eigentlich ganz cool fänden, nicht nur über alle Erfolgscases, die im Hause oder in der Zusammenarbeit mit Kosa entstanden sind, zu sprechen, sondern auch generell einfach mal random in der Branche nach Brands zu suchen, die in verschiedensten Stadien gerade stehen, die auch verschiedenste Herausforderungen hatten, die sie geil bewältigt haben und die einfach ja Bock haben und ballern und Gas geben und vielleicht auch coole Sachen teilen können, was sie bisher so auch im Unternehmertum gelernt haben. Und genau dazu habe ich heute den Merten und den Jost von Hannemann Lübeck am Start und ich werde die Jungs heute einfach mal so ein bisschen ausquetschen und fragen, wie so ihre Journey war. Ich persönlich fand es ganz cool, wie man euch jetzt so auch in der Außenwahrnehmung sieht. Wir haben auch schon so ein bisschen geschrieben. Ich glaube, so die Themen, die ihr gerade auf der Agenda habt, haben gerade viele. Ich glaube, was heute super gut auch reinpasst, ist, dass wir auch ein bisschen um das Thema Content und Organic Reach sprechen. Ich finde, ihr habt da echt einen gigantisch guten Output. Also ich gefühle irgendwie jeden Tag, obwohl ihr ja auch noch tausend andere Sachen irgendwie als GFs zu tun habt, sehe ich Real-Stories und so. Deswegen, ja, jetzt verweile ich schon wieder direkt meinen Monolog, aber vielleicht einfach mal ganz kurz mal an euch. So, wie geht's euch, Jungs? Wie seid ihr? Wie war die Woche?
Erstmal vielen Dank für die, die uns nicht kennen. Ich bin Merten Hannemann, das ist mein Bruder Jost. Ich bin 27, du
23.
Wir haben vor 4 Jahren ein kleines lokales Fachgeschäft hier in Lübeck auf der Altstadtinsel übernommen, was man ja eigentlich eher so für totes Geschäft hält. Mhm. Da sind wir rein. Das ist ein bestehendes Geschäft, gibt es seit jetzt über 60 Jahren in Lübeck. Und das haben wir übernommen. Genau, das machen wir jetzt seit 4 Jahren, sind von, ja, ich sag mal, zu zweit am Start auf jetzt 9 Köpfe gewachsen, haben mittlerweile einen Online-Shop dazu. Das lokale Geschäft hat sich gut erholt, würde ich sagen. Also macht einfach mega Laune, machen viel auf Social Media, wie du schon gesagt hast. Instagram, TikTok ist bei uns so der stärkste Kanal. Auf jeden Fall. Und es macht uns halt auch enorm Spaß. Ne? So, das Social Media Game ist bei uns eigentlich unser Tagesgeschäft.
Ja. Geil. Also vielleicht kurz so ein bisschen zum Thema Daseinsberechtigung, warum ich euch gepickt habe. Also ich glaube, dass gerade im E-Commerce sehr, sehr viele junge Leute, und ich finde, dass ihr auf jeden Fall auch zu der jungen Garde gehört, die sich eine sehr verblümte Vorstellung von E-Com halt machen, dann reingehen und erst checken, was so auf sie zukommt. Und ich finde jetzt auch so die Ansage da irgendwie mit 23, oder wie alt wart ihr damals, als ihr es gestartet habt? War der noch jünger, oder?
19 und 23,
ja. So krass. Also dass ihr da einfach so bold reingegangen seid und ja wahrscheinlich auch irgendwo Freunden, Familien so erklären musstet. Ich finde es auch super spannend, jetzt gleich noch zu hören, was ihr davor eigentlich gemacht habt und wie ihr euch jetzt dazu entschieden habt. Deswegen ist für mich aus meiner Wahrnehmung auf jeden Fall ein cooler Case, um einfach zu verstehen, wie geht man das Thema an, was sind Herausforderungen so. Ich bin ja auch selber immer sehr transparent und teile auch, was wir zum Beispiel bei Kosa für Herausforderungen haben. Was ich bei euch sehr strong finde, ist auch das Thema Build in Public, also dass ihr einfach sehr viel shared, wie ihr gewisse Dinge aufbaut. Deswegen, ich würde einfach zu Beginn heute einfach ganz kurz einmal so ein bisschen individuell reingehen, wie so euer Werdegang aussah, wie ihr jetzt in das E-Com-Thema reingegangen seid. So, würdet ihr es heute vielleicht doch mal machen oder würdet ihr es jetzt eher sein lassen? Und dann können wir super gerne auch ein bisschen E-Com-spezifisch werden und den Leuten auch heute ein bisschen Anleitungen an die Hand geben, was jetzt aus eurer Sicht gerade einfach gut funktioniert.
Ja.
Geil, okay. Ja, vielleicht einfach mal Ball an euch so. Ich meine, ist ja schon noch einfach bisschen wild, dann irgendwann mit 19/23 zu sagen, fuck it, wir gehen jetzt hier in E-Com, wir übernehmen ein bisschen angestaubtes Business von eurem Vater, eurer Mutter.
Das hieß auch schon Hannemann vorher, aber das war nicht keine Verwandtschaft, das war Zufall mit dem Namen. Wir haben den gekauft von einer...
Das ist ja noch geiler.
Doch, den haben wir damals für 100.000 haben wir den gekauft und übernommen.
Ja. Crazy, okay. Und Cash habt ihr selber einfach Kredit aufgenommen und dann reingegangen, oder?
Ja. So ein bisschen gemixt, Familie, Kredit,
was so da ist. Und dann sind wir da rein und es war auch, wie du schon sagst, sehr jung und naiv. Hätte auch floppen können, auf jeden Fall.
Also wir sind auch beide der Meinung, wir würden es nicht nochmal für 100.000 Euro kaufen.
so, war einfach zu teuer, aber weiß man am Anfang ja immer nicht. Aber ja, wie sind wir da reingekommen? Im Endeffekt habe ich großen Außenhandel gelernt, war danach 2 Jahre im Vertriebsindienst, beim Spielstammverkauf. Jungs war noch in der Ausbildung.
Ich habe Speditionskaufmann gelernt.
Und wir haben, ich bin unter Umständen bei meiner Oma eingezogen, die dementkrank war. Und dann haben wir, habe ich so einen Dementkurs gemacht, Umgang mit Dementkranken gesehen. Ja, da gibt es eigentlich so ein paar Sachen, die brauchen die Leute. Und dann ist der Alltag für die leichter. Und dann haben wir gesagt, wir machen dafür einen Online-Shop. Und dann haben wir einen Online-Shop, Easy Grandmom.
Der klang wie eine Pornoseite.
Easy Grandmom. Und haben dort ja, kleine Sachen verkauft, die den Alltag einer dementkranken Person erlauben.
So roten Klodeckel, dass sie da nicht...
Dass die halt wieder treffen und so, ja, weil die so einen weißen Kranz sehen. Also das wird jetzt nicht. Aber so ging es eigentlich los, der lief auch nicht, war aber einfach so für uns geil, da dran zu basteln und wir haben gemerkt, wir haben Bock darauf. Und dann saßen wir bei unserem 9-to-5-Job und haben gemerkt, so, okay, ich habe jetzt 3 Stunden nichts zu tun, was würde ich zu Hause schaffen? Und das war eigentlich so der Start, dass wir gesagt haben, wir übernehmen jetzt diesen Laden, das haben wir gesehen in der Zeitung, wir gehen da rein und dann haben wir Zeit für uns.
Wir haben uns dann die Zahlen angeguckt, da stand, der Laden macht knapp 200.000 Euro Umsatz im Jahr und mit 19 und 23 sind 200.000 Euro verdammt viel Geld. Für ein Unternehmen, was einer Angestellte hat, Miete, es ist gar kein Geld, also das heißt, wir sind da rein und haben kein Geld verdient, so.
Ich muss das ganz kurz direkt mal hinterfragen, weil ich es ziemlich lustig finde. Ich bin vor 8 Jahren oder so, bin ich zu meinen Eltern, habe ich noch daheim gewohnt. Und ich so, ja, ich habe sowas übelst Geiles, da verkauft man Versicherungen und ich bin dann mein eigener Chef und so Schneeballsystem at its finest. So, und aber so, ich meine, wie war das dann so? Ihr hattet dann diese Idee, habt diese Zeitungsartikel gesehen, dann seid ihr dann so intern zur Familie gegangen und meint so, yo, wir wollen irgendwie 100.000 und wollen irgendwie das Ding kaufen, so. Und dann, also, war wahrscheinlich erstmal so, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Also, wie habt ihr das bewertet und wie stark habt ihr dann einfach gesagt, so, fuck it, wir machen es jetzt einfach, wir haben da Bock drauf und es wird funktionieren?
Also, ich glaube, für so unsere Eltern war es schon mal einfacher, dass es eben kein E-Commerce-Geschäft ist oder Vermittlungs-Provisionsgeschäft, sondern das ist ein Geschäft, da kommt man hin, man kauft einen Rasierer, man konnte was damit anfangen. Also, jeder kann was mit dem Geschäft so anfangen und meinen zu wissen, wie es funktioniert. So. Mhm. Das hat es, glaube ich, auch schon ein bisschen einfacher gemacht. Also wir haben von Anfang an eigentlich schon Support bekommen.
Ja, unsere Eltern waren so, macht mal so, ne? Die waren schon immer hinter uns, auf jeden Fall. So Freundeskreis war eher so, das kann auch nichts werden. Das ist schon häufig gefallen, sowas, ne? Ja, so, okay. Einzelne Support. Musst du uns schon oft anhören. Und es war ja auch nicht von Anfang an so wie das jetzt läuft. Ne? Ja. Also wir hatten ja die ersten 2 Jahre haben wir genauso gepostet wie heute und es hat keiner geguckt. So, es ist halt einfach so ein Prozess gewesen.
Ja. Wie habt ihr das dann damals gemacht? Also ich denke, ihr habt wahrscheinlich den Vorteil im Vergleich zu vielleicht anderen Solo-Foundern, die das E-Com-Business dann alleine angehen. Aber wie habt ihr das gegenseitig dann einfach auch weiter gepusht? Also ich meine, es ist natürlich ja schon noch irgendwo viel Frust. Man geht rein, zahlt eine Stange Geld, drückt auf den Knopf und es rennt nicht ab sofort. Ja. Also jetzt kommen wir so ein bisschen direkt in die unangenehmen Themen des Unternehmertums, aber so ist ja, also könnt ihr ja auch krass auf die Schulter klopfen, dass man das trotzdem durchzieht und nicht wieder einfach sagt, ja, wir suchen jetzt den nächsten Käufer. Also was hat euch da damals geholfen?
Also ich glaube, es war schon gut, dass wir haben 100.000 Euro reingeschickt, es musste funktionieren. Mhm. Das war jetzt, wir sind da all in reingegangen, also es Und wir wussten eigentlich auch, was wir machen müssen. Also wir haben von Anfang an Social Media gemacht und einen Online-Shop. Da wir auch gar nicht die Möglichkeit hatten, Geld in Ads zu stecken, jetzt irgendwelche krassen Kampagnen zu machen. Wir mussten das nutzen, was wir haben. Und das ist nun mal, das war nur Social Media. Mehr konnten wir gar nicht machen.
Ja. Also ich glaube auch, ein großer Punkt bei uns war, dass das Geld halt zum Teil aus der Familie kam. Ne? Und dann hast du natürlich auch den Anspruch, das zurückzuzahlen. Weil mein Vater hat sich dafür auch einen Kredit aufgenommen für das Geld, was er uns da gegeben hat.
Ja.
Und da hast du natürlich einen anderen Anspruch. Und das hat Prio da, dass das irgendwie zu wuppen. Ne?
Also eigentlich es war immer so, dass es funktioniert. Mhm. Vom Kopf her. Auch als wir keinen Cent verdient haben, das funktioniert bald.
Ja.
Okay. Also es war auch einfach viel Rückhalt in der Familie, an das zu glauben, was ihr da baut.
Ja, also und auch wenn es mal schwierig war oder so, dann konnte man auch mal eine Rate aussetzen, ne? Und dann wurde ich dran gehängt. Das war
Was war so, was war so ein Moment, wo ihr euch dachtet, so, okay, fuck, jetzt schließen wir den Laden zu und so kurz davor, Schlüsseldienst anzurufen?
Also es gab einen krassen Moment in der Anfangszeit, so im ersten Jahr war das, da habe ich mal so Bargeldeinnahmen von einer Woche. Bin ich zur Bank gegangen und wollte das einzahlen. Und das war auch wichtiges Geld zum Ende des Monats. Und der Automat hat nur ein 20 davon angenommen, von diesem ganzen Stapel. Und dann gucke ich so auf mein Konto und sehe, da ist nur ein 20 eingebucht und der Rest ist weg. Und das war schon so, boah, was mache ich jetzt? So.
Er ist halt direkt weggegangen, hat sich keine Quittung geholt und dann war das Geld weg. So. Und
Scheiße.
Da habe ich dann am nächsten Tag mittags einen Anruf bekommen und das hat jemand abgegeben, so. Aber das war so 24 Stunden war schon echt so, shit, was machen wir jetzt? Aber sonst ging eigentlich immer alles. Also immer wenn du so Struggle hattest oder selber nicht so daran geglaubt hast, hat der andere halt mehr daran geglaubt, ne? Das ist auch so ein ganz geiles Ding bei Just und mir, dass man sich halt gegenseitig noch so peitschen kann. Ne?
Wir wohnen auch zusammen. Also
Ah,
auch
geil,
abends
okay.
auf dem Sofa. Dann spricht man auch viel drüber und.
Geil. Okay, wenn wir jetzt, sagen wir mal, an dem Punkt sind, ihr seid reingekommen, ihr habt euch alles angeschaut, so, dann sieht man ja relativ schnell, okay, so ist es bisher gelaufen und so würdet ihr es vielleicht machen. Was waren so die ersten ein, zwei Dinger? Also, ich vermute mal, ihr seid dann relativ schnell in das E-Com-Thema reingegangen, habt einen Shop gebaut. So, was waren da so die Schritte, die ihr gegangen seid? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
Als erstes wollten wir kommen ja, wir sind eigentlich Händler. Also der Laden war schon immer Händler. Als Eigenmarke wussten wir, wollen wir machen. Damals war das Geld noch nicht so da für die ersten Produkte. Als dann einen Online-Shop als Händlershop gebaut und wollten tausende Produkte online haben. Wir sind der größte Online-Shop, wir bauen da
Also,
jedes Produkt rein.
wir haben auch mit 2000 Artikeln gelistet, so sind
Ja.
wir rein.
Und wir saßen natürlich ewig am Online-Shop, weil wir diese ganzen Produkte eingefügt haben und das bringt halt gar nichts. Das hat gar nicht funktioniert. Dann sind wir immer kleiner geworden, meinten, hey, wir verwöhnen die Kunden, wir müssen genaueres Angebot machen. Am Anfang sind wir auch noch auf Messer gegangen, auf Kochmesser. Bis wir realisiert haben, wir müssen wirklich ein Problem lösen, das können wir mit der Rasur besser machen. So kam man an das Thema ran. Und ja, Online-Shop war für uns klar, Social Media war klar, nur welche Nische war noch nicht so ganz klar.
Okay, das heißt, es war vor allem auch so ein bisschen verstehen. Also, ich meine, ihr seid ja in ein völlig neues Business reingegangen. So, ihr hattet ja weder vom Produkt Ahnung noch vom Kundenstamm. So, und also, es ist jetzt nur eine steile Hypothese, aber ich vermute mal, Merten, dass du vor allem auch oder ihr beide im Laden, indem ihr viel mit den Kunden auch quatscht, euch die Sachen auch anhört und nicht einfach sagt, so hier hast du das Ding und verpiss dich wieder, sondern einfach, dass man hinhört, was bewegt die Leute. Also was würdet ihr sagen, was waren damals so die Sachen, die ihr in die Hand genommen habt, wo ihr einfach
Also,
verstanden habt, warum, wieso, weshalb?
das war eh so ein Ding, du musst schon erstmal den ganzen Laden checken. Das hat, würde ich sagen, auch ein halbes Jahr gedauert. Und du kannst den auch nicht von jetzt auf gleich drehen, wenn du die Stammkundschaft irgendwie behalten willst. Glaube ich, dass du da nicht eine 180-Grad-Drehung in dein lokales Geschäft hauen kannst. Wir haben den wirklich erstmal so übernommen und die meisten Sachen so gelassen und dann halt den Online-Shop gebaut und da auch halt Händlerprodukte gelistet. Und nach die guten Produkte ersetzt durch die Eigenmarke.
Aber wie seid ihr auf die konkreten Ideen gekommen für die Eigenprodukte oder habt ihr einfach nur ausgetauscht?
Ja, wir haben ausgetauscht. Die Topseller ausgetauscht durch Eigenmarke, mehr Marge.
Bessere Qualität, individueller. Also wir konnten halt auch unsere Produkte dann irgendwann komplett selber gestalten für mal eine Sonderedition in Grün oder so. Das konnte ich halt vorher, sonst konnten wir das nicht machen. Und doch, waren auch, also als dieses ganze Wachstum losging über Social Media, kam auch unser Hersteller nicht hinterher. Das sind auch eher Nischenmarken und die sitzen teilweise dann in London und so weiter. Und da gab es ganz viele Abfucks, wo wir gesagt haben, ey, das machen wir einfach besser. Und wir haben das jetzt selber in der Hand. Und das war klar, hast du bei der Eigenmarke irgendwie nicht die Vergleichbarkeit und du hast auch sicherlich mehr Marge, aber es ging auch viel um diese Abfucks, dass du die einfach selber besser steuern, kontrollieren kannst. Das war eigentlich so der Anspruch damals, das nicht mehr zu haben.
Ich meine, Jost, du hast mir erzählt, dass ihr mittlerweile jetzt auch GetKlar nutzt. Wie stark wart ihr damals in den Finanzthemen drin? Also
gar nicht. Alles, es war alles Bauchgefühl vorher, ne? Also enormes Bauchgefühl. Ich hatte nicht mal ein Login zum Konto. Das heißt, Kontozugriff hatte eigentlich nur Merten. Und Merten kann dann ab und zu mal, oh, wir können da kein Geld ausgeben. Oder, oh, guck mal, was wir auf dem Konto haben. Das war so unser Finance-Team. Merten erzählt, ob wir gerade Geld haben oder nicht.
Geil. Aber Merten, wie hast du es dann gemacht? Also einfach YouTube-Videos geguckt und ein bisschen gecheckt, was ist überhaupt ein DB2? Oder?
Nee, also man hat das natürlich alles schon mal gehört, aber so entscheidend arbeiten wir mit diesen Kennzahlen, glaube ich, auch gar nicht, wie das andere E-Commercer machen. Mhm. Also ich glaube, dadurch, dass man so ein enormes Wachstum hatte, so ein schnelles Wachstum, ist es auch gar nicht so wichtig gewesen zu der Zeit. Es gab zum Beispiel auch, ganz lustig vielleicht, wir hatten, das kann ich eigentlich nicht erzählen, mit dem Mertenmacher und den Ladenhütern, das kann ich nicht erzählen, das muss ich rausschneiden.
Erzählt ihr mir hinterher nochmal.
sorry, bin ich jetzt abgeschweift.
Gar kein Thema, cut mir raus. aber okay, dann fangen wir vielleicht da an oder machen wir da weiter. Ihr wart dann sozusagen drin, ihr habt gesehen, was Phase ist, ihr habt mehr Eigenprodukte eingeführt, dann ist das Ganze sukzessive immer besser gelaufen. Wie habt ihr jetzt das Thema ab dem Moment dann E-Com professionalisiert? Also wie habt ihr dann gecheckt, okay, das sind jetzt so die Dinge, die wir angehen, Bestseller herausgefunden, so sind ja auch irgendwie Informationen, die man jetzt erstmal als 19- und 23-Jähriger erstmal checken muss. So, was hat euch da damals geholfen und wie seid ihr da vorgegangen?
Sonst mal, wir haben alles selber gemacht. Wir haben jedes Paket selber gepackt, jedes Produkt selber eingekauft. Zu dem Zeitpunkt hatten wir keine Mitarbeiter. Da haben wir so 80 Stunden im Laden geballert auf 30 Quadratmeter, um uns überall Kartons. Und man hat halt alles mitbekommen damals noch. Ne? Lief das alles über das Bauchgefühl.
Okay, das heißt, ihr habt gesehen, was bestellt wird.
Ja.
Okay.
Ging halt immer durch jede Hand von uns beiden.
Okay. Spannend. Und dann, also, ich meine, wie viele Leute seid ihr jetzt heute? Ihr seid ein relativ großes Team, glaube ich, gell?
10 Leute, die so was tun hier alle, aber es sind nicht alles Vollzeit. Ich glaube, Vollzeit sind wir 5,5, wenn man sich das so ausrechnet. Ja.
Okay, und wie würdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt sagen würdet, es gab so Phasen, so die erste Phase war erstmal so checken, okay, was funktioniert, Eigenprodukte reingezogen, was kam dann danach? Also wie seid ihr?
Also wir sind mit dem Content immer gewachsen, ne? Man konnte anfangs, unser Shopify-Dashboard mit unserem Follower-Dashboard übereinander legen und hat gesehen, Umsatz gleich Follower.
So. Ja.
Das konnte man richtig beobachten. Und das ging auch schon los mit wenig Followern. Also mit 5000 Followern hatten wir unseren ersten Monat mit 40.000 Umsatz über einen Online-Shop. Da haben wir realisiert, dass du keine 100.000 Follower brauchst, was man immer denkt. Man muss Riesenreichweite haben. Nein, man muss die richtigen erreichen. Es ging dann, wir haben viel mit den Videos ausprobiert, haben dann die erste Bestellung gepackt vor der Kamera, das erste Video 500.000 Klicks und haben wir gemerkt, da haben wir einen Nerv getroffen, haben dann halbes Jahr eigentlich nur diese Bestellungen packen durchgeballert. Wirklich einfach nur, was funktioniert und sind auf 20.000, 25.000 Follower gewachsen und hatten unseren ersten Monat mit über 100.000 Monatsumsatz, wo wir uns aber nicht halten konnten, denn... Dann haben wir weiter Content ausprobiert. Also es war immer unser Hebel Content, neue Formate suchen. Und Anfang diesen Jahres hatten wir dann das nächste Winning-Format, was uns jetzt auf unsere konstant über 100.000 im Monat gebracht hat.
Das ist das, wo ihr im Store, glaube ich, oder im Shop, wo jemand da steht und es kommt jemand rein und ihr beratet den dann, oder?
Genau.
Das Format. Das ist ein geiles Format. Also ich meine, das Thema Content Creation oder auch Creative Strategy, also zu checken, was für Messages spielst du, was für ein Format hast, ist natürlich aus meiner Sicht oder beziehungsweise generell auch aus Ecosa Sicht einer der größten und schwierigsten Punkte. Viele verfallen da aus unserer Sicht so ein bisschen diesem Feature-Fucking, also Produkte verkaufen zu wollen und weniger die Emotionen. Das finde ich, macht ihr eigentlich ganz geil. Ihr verkauft eher das Erlebnis bei euch zu kaufen und mehr die Emotion als das Produkt selber.
Ja.
Aber nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem, was du gerade gesagt hast, Jost. So, ihr habt verschiedenste Sachen getestet. So, also ich meine, zu sehen, dass jetzt ein einzelnes Format irgendwie halt viral geht, ist ja genauso wie bei einer Ad eigentlich relativ schnell gesehen und verstanden. Aber wie kommt man dann an den Punkt, dass man analysiert, was davon hat funktioniert und das dann repliziert? Oder was, also...
Das Feedback ist da recht schnell eigentlich. Mhm. Also du hast ein sehr direktes Feedback dadurch. Einmal an der Performance deiner Videos, wird es ausgespielt oder nicht. Da kriegst du halt sofort vom Algorithmus ein Feedback und dann in deinem Online-Shop. Klar, da passiert jetzt nicht sowas sofort. Ich habe mir auch angewöhnt, bei Shopify nur noch in die letzten 7 Tage reinzugucken und nicht mehr in das heutige Dashboard. Das muss man ein bisschen lernen. Aber so ein paar Tage danach sieht man schon immer den direkten Effekt. Wenn wir ein Video haben, was richtig viral geht, denn klar, unsere Conversion-Rate ist im Keller denn zu solchen Zeitpunkten, aber der Umsatz ist trotzdem da. Und das heißt, es war direktes Feedback immer.
Aber wenn, also ist ja häufig auch immer so einer der gängigsten Einwände von den Leuten, so, ja, ich habe irgendwie Fat Reach, aber es kommt halt kein Umsatz rein. So, wenn ich jetzt mal ganz hart das challengen würde, was macht ihr denn anders? Also, warum kommt der Umsatz bei euch organic rein und bei jemandem, der vielleicht organic genauso viel Reach hat, nicht?
Also, wir haben einen großen Vorteil gegenüber den anderen E-Commerce-Lern. Und zwar, wir haben eine Geschichte. Das ist das, was wir eigentlich jetzt gekauft haben. Nicht mehr diesen Laden, sondern diese 60 Jahre Geschichte, dieses Traditionsgeschäft. Man hat irgendwie was, wo man vor Ort hingehen kann. Auch wenn ich in Bayern sitze, gibt das schon mal mehr Vertrauen. Ganz viele Sachen, die man in Ads behebt, so an Einwänden, beheben wir einfach nur dadurch, dass mehr in dem Laden steht. Vertrauen, ja, ganz großes Ding, aber dieses Vertrauen.
Also ich glaube, wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, wir werden wahrgenommen als kleines Fachgeschäft mit Onlinehandel. Wir sind aber ein Onlinehandel mit kleinem Fachgeschäft.
Ja. Okay, verstanden. Warum ist es, also ich finde jetzt den Satz, den du gerade gesagt hast, Merten, perfekt, aber was ist aus eurer Sicht so der Unterschied für den Endkonsumenten? Also das heißt, es wird weniger kommerziell wahrgenommen und das bietet euch eine gewisse Vertrauensplattform oder?
Also wir sind total authentisch und ehrlich, auch zu den Kunden. Mhm. Wenn der Kunde was kaufen möchte, was es bei uns im Einzelhandel auch gibt, aber bei uns einfach teurer ist, weil Einzelhandel, Elektrosachen können wir eh nicht mithalten, dann sagen wir den, kauf den Bums bei Amazon. Dann kommen Kunden zu uns und sagen, ich will den 20 Euro teurer bei dir kaufen. Ja. Obwohl wir wissen, die können ihn bei Amazon für den Preis kaufen. Okay. Und so vermitteln wir das auch. Wir machen die Stories. Dadurch nehmen wir unsere Community so eng mit bei unserem Tagesgeschäft. Bei Produkten sind die an der Entwicklung beteiligt. Es ist quasi ein Produkt, was die selber gemacht haben. Also da sind die, haben die schon eine emotionale Bindung. Und wir versuchen alles mit Story aufzubauen. Jedes Produkt hat irgendwie einen Grund und einen Hintergrund bei uns und wird nicht einfach random rausgehauen. Haben wir schon mal gemacht, hat nicht funktioniert. So, das war ein Fehler, den man mal gemacht hat. Aber wir machen enorm viel Storytelling, nicht krampfhaft verkaufen. Ja. Und ich glaube, das macht's dann schon, ne? Und dann haben wir auch irgendwie ein geiles Produkt wiederum.
Also wir geben uns auch schon Mühe, dass das immer nicht nach Werbung klingt. Alles, was wir posten. Ne? Ja. Da werden auch mal so diese Markennamen von uns denn rausgeschnitten. Wenn wir irgendwie über unsere Haarstyling-Creme reden und dann schneiden wir dann den richtigen Namen mit Hannemann, schneiden wir extra raus, damit es nicht so nach Werbung klingt. Und in den Kommentaren kommt dann die Frage, welches Produkt ist das? Wir hätten es sagen können, aber dann klingt es nach Werbung.
So. Ja, okay, spannend. Jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt, ihr checkt, okay, es gibt so ein paar Hebel, die kann man in die Hand legen. Jetzt seid ihr natürlich zwei Jungs, die am Ende, sagen wir mal, 40 Stunden pro Woche begrenzte Zeit haben. Was waren so die ersten Leute, die ihr hinzugezogen habt? Oder wie kann ich mir jetzt auch vorstellen, kommt man zu dem Punkt, dass man aus meiner Sicht als Außenwahrnehmender sehr planbar eigentlich immer Reach generiert? Und ich meine, am Ende, E-Commerce hat natürlich immer Saisonalitäten, aber ich denke trotzdem, dass jetzt keine Monate mehr dabei sind, wo völlige Ausreißer dabei sind. So, was sind da so die Schritte gewesen?
Also wir hatten auch einen Teil Glück, ganz am Anfang, als es losging, gewachsen, hat sich Nina bei uns gemeldet, bei Instagram per DM, meinte, ey, ich hab Bock bei euch oder mit euch zu arbeiten, das Ding nach vorne zu bringen, ich kann E-Commerce, ich kann Backoffice. Und dann ist Nina zu uns gekommen, das war unsere erste Mitarbeiterin, die hat noch vor uns Gehalt bekommen Also das war das erste, was wir bezahlt.
Für den Hintergrund, der Online-Shop, der lief damals noch separat zum lokalen Handel und wir haben den dann für den Online-Shop eingestellt und da waren Jost und ich auch nur Geschäftsführer, aber nicht angestellt. Und so ging das los, genau. Und dann kam Nina.
Und das war auch ein wichtiger Punkt. Dann hatten wir jemanden, der das komplette Backoffice gemacht hat. Nina hat sich auch um die Bestellung gekümmert. Nina hat Prozesse eingebaut und hat uns den Rücken freigehalten für das, wo wir wissen, es funktioniert. Und das war Content. Also
am Anfang haben wir auch sehr lange für ein Video gebraucht. Ne? Ich habe irgendwie 2-3 Stunden gefilmt wirklich und Jos hat dann nochmal 8 Stunden gecuttet. Und wir haben uns die Köpfe eingehauen. Mittlerweile ist da halt ein Flow drin. Ne? Das war so der erste Step. Dann kam Mathis. Mathis war 20 Stunden Cutter, so zusätzliche Unterstützung.
Das waren auch die wichtigsten Punkte eigentlich. Also, und jetzt mittlerweile haben wir noch einen im Lager, weil das einfach zu viel wurde. Das Nina Backoffice, Service, Support und noch packt. Aber eigentlich ist das so das E-Commerce-Team, womit wir das am Laufen haben. Back-Office-Service, packen, schneiden und Content machen.
Wie seid ihr dann von dem Status in das Ads-Schalten gekommen? Also ich meine, am Ende ist es ja auch da so, jetzt im Organic-Content weniger über Brands zu sprechen, glaube ich, macht absolut Sinn. Aber im Ads-Bereich musst du es ja zwangsläufig irgendwo ein bisschen mehr tun. So, und trotzdem scheint es ja für euch gut zu funktionieren. Also kann man ja an der Stelle auch sagen, ich glaube, ihr seid jetzt im Ads-Bereich, jetzt, wenn es zum Beispiel auch schon 7- bis 8-stellige Brands gibt, die gerade zuhören, seid ihr wahrscheinlich gerade noch eher sehr stark abhängig vom Organic-Content, der bei euch extrem stark performt. Aber ich meine, Ads-Schalten wird ja auch immer als ziemliche Raketenwissenschaft verteufelt. So, welche Credits, wie teste ich, was für Kampagnenstrukturen baue ich so. Wie habt ihr das approached?
Also Ads war bei uns auch am Anfang so ein Thema mit, will ich richtig oder wollen wir richtig machen, wenn wir das anfangen? Irgendwann musste man einfach ein bisschen anfangen. Großes Problem bei uns ist die Zeit für die Ad-Erstellung. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich brauche echt lange für die Ads. Ich will, dass das halt anders ist als unser organischer Content, gerade weil man dann auf Formulierungen achtet in der Ad. Das macht man im Organischen vielleicht nicht ganz so. Also wir mussten uns einfach rantesten. Wir haben einen Partner, der uns für wirklich, wirklich günstiges Geld unsere Ads schaltet, aber eigentlich müssen wir alles machen. Der schaltet einmal nur die Ads online. Da haben wir auch unser Budget, haben aber dann auch unsere Erfahrungen machen müssen. Das heißt, wir haben in unserem besten Umsatzmonat unser höchstes Ad-Budget gehabt, aber am wenigsten Gewinn. So, also das sind dann Erfahrungen, die man dann selber macht und sagt, okay, irgendwie wenn ich da hochdrehe, passiert da eher nur was am EBIT, bisschen was am Umsatz, dann hat man viel ausprobiert. Aktionen haben wir auch mal höheres Werbebudget, was auch toll funktioniert, aber unsere Erfahrung ist jetzt, wir machen unsere Ads, wo wir mehr verkaufen und das Problem erklären und die spielen wir in unserer organisch gewonnenen Reichweite aus. Dadurch performen die super. So, das heißt, ich habe meinen organischen Content, schaffe Vertrauen und dann kriegen die eine Ad von mir, wo Merten nochmal genauer das Problem und die Lösung erklärt. So. Aber sobald wir das Budget jetzt erhöhen und uns aus unserer organischen Reichweite rauskaufen, kracht das halt ein. So, das ist das Problem, was wir haben. Aber an sich laufen unsere Ads mit 3.000 bis 6.000, 7.000, 8.000 Euro Werbebudget im Monat, je nachdem, ob Aktion oder nicht.
Ja. Was macht ihr jetzt gerade so grob an Umsatz? Ich muss ganz kurz nebenbei, während ihr die Frage beantwortet, hier nochmal das Rollo hochmachen. Ich sitze hier gleich im Dunkeln.
Ich spick auch mal was ein hier.
Okay.
So, wir machen.
Ich kann die Frage, wenn wir können, wenn wir einen Cut machen, aber so. Was macht ihr denn gerade jetzt grob ungefähr Umsatz mit dem Organic Setup und jetzt, du hast gerade gesagt, 3.000 bis 4.000 Euro als Spend?
Ja, also wir haben jetzt in den letzten 30 Tagen knapp 140.000 Euro Umsatz gemacht und dieses Jahr sind wir bei, lass mich lügen, 450.000 Euro.
Okay. Also relativ solid, jeden Monat knapp über 100.
Ja.
Das ist schon gut. Also so aus unserer Sicht ist es sehr häufig so, dass man bei, sagen wir mal, aber eher von unten an diese 100k-Marke ranstößt, wo es dann immer mehr dann auch um das Ads-Schalten geht. Und das können wir gerne jetzt auch gleich ja noch ganz kurz debattieren, wo wir uns ja auch schon ein bisschen informell über WhatsApp ausgetauscht haben, was dann so die Sachen sind, die man macht. Aber ja, spannend. Okay, das heißt, ihr habt jetzt dann auch ihr habt ja GetClar noch eingezogen, das habt ihr wahrscheinlich auch mit reingenommen, um einfach den externen so ein bisschen zu steuern und zu gucken, was performt gerade wie und wie schaut jetzt auch generell so ganzheitliches Unternehmen gerade aus.
GetClar ist auch eine super Performance-Erhöhung für den Schlaf, tatsächlich. Also das war auch ein Grund, ne? Man will nicht mehr ganz so alles aus dem Bauchgefühl entscheiden, gerade wenn es plötzlich so viel wird. Ne? Man guckt auf den Desktop, so viel verändert sich gar nicht, aber die Zahlen werden größer. Mhm. Und ja, es ist Entscheidungssicherheit für uns gewesen. Bisschen Kontrolle auf, was die Agentur da macht. Ne? Da erzählen sie dir ja doch mal gerne alles.
Verstehe ich. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Content. Also am Ende ist es ja schon auch so, dass ihr sehr, aus meiner Sicht zumindest, sehr viel Output jeden Tag generiert. Also egal, ob es jetzt im Laden ist, ob es dann auch im Ads-Bereich ist. So, wie habt ihr das intern auch operativ? Also ich meine, ich glaube, ihr habt einen Editor, was ich gesehen habe, aber Wie schaut es aus? So, habt ihr ein Baukastensystem, in dem ihr verfahrt, oder wie entstehen Briefings? Wer sagt, was geht hier an, was performt nicht? Also wie schaut es konkret aus?
Also Content ist ausprobieren auch. Also einmal haben wir grundsätzlich immer, das, was funktioniert, können wir machen. Mhm. Und wenn du neue Ideen hast, immer gerne ausprobieren, mal ein Voice-Over-Video, mal ein bisschen mixen, mal Education. Das machen aber Merten und ich. Heißt, Merten und ich sind in der Content-Produktion eigentlich immer ganz vorne. Merten natürlich noch mehr, weil er vor der Kamera steht. Mhm. Die Videos einen Tag im Laden entstehen einfach, indem man sich Zeit nimmt im Laden sein und berät. Das kann man nicht so ganz steuern. Wobei wir da jetzt auch mehr Influencer zu uns holen. Das ist ein super Format, womit wir in dieses Influencer-Marketing rein wollen. Recht authentisch, dass Influencer-Streamer vorbeikommen im Laden. Das klappt mittlerweile ganz gut. Mhm. Und ja, aber eigentlich ist es eine Chefsache bei uns.
Ja, so die Produktion schon, hintenrum aber gar nicht mehr so. Also ich gebe schon den Rohschnitt ab. Dann gibt es einen, der knallt den Rohschnitt durch, einen Feinschnitt der nächste, und mittlerweile haben wir noch einen, der macht die Untertitel. Mhm. Und so spielen die sich die Bälle hin und her, ne? Und dann wird es gepostet. Ich gucke dann nicht mehr rüber, ob das alles so fein ist. Ne? Es gibt so ein paar Regeln, wo wir uns schon dran halten. Ne? Keine Kinder zeigen und so, wenn da mal ein Kind dabei ist.
Das sind aber dann eher so persönliche Regeln, die wir gemacht haben. Sonst haben wir nämlich keine Regeln. Das ist auch ganz wichtig. Alle, die sich an irgendwelche CIs binden, das muss jetzt in meiner Brandfarbe sein, unsere Schriftart. Wir sind auf einer Plattform, das ist nicht unsere Plattform, und wir passen uns an die CI von Instagram und TikTok an. Und das ist wichtig, weil es sieht sofort nach Werbung aus, wenn ich da meine CI reinhaue. Nein, wir sind Unterhaltungskontent, so wollen wir wahrgenommen werden, so scrollt der Nutzer nicht weiter.
Ja, spannend, okay. Jetzt können wir an den aus meiner Sicht lustigsten Moment kurz anknüpfen mit eurem Secret Sale. Können wir gerne auch kurz erzählen. Also ich hatte mit Joost wegen dem Thema zur staatlichen Förderung mit Cosa-Institut Kontakt, und ich bin bei sowas dann auch immer recht schnell irgendwie auch persönlich involviert, weil ich einfach, gerade wenn ich geile Brands kenne, dann habe ich immer ends Bock, einfach viel mit euch im Austausch zu stehen und so. Und dann warst du mit mir im Call und hast mir so ein bisschen erzählt, wo ihr gerade steht, und dann meinte ich einfach so ganz random, ja, hey, schau dir doch mal den Content, ich glaube, es war ein YouTube-Video, was ihr euch dann hinterher angeschaut habt, an, und meinst so, ja, mach doch mal Secret Sale. Das ist auch ganz lustig, kleine Anekdote. Wir haben gerade ein paar Testimonial-Ads live, wo auch ein Kunde von uns erzählt, dass der Secret Sale für ihn so mega gut funktioniert hat, oder beziehungsweise Closed Shop, auch in unserem Vokabular. Und dann hat einer drunter geschrieben so, Closed Shop, was ist denn das für ein Scheiß? Genau, so, also random. Dann habe ich, glaube ich, so 3-4 Wochen später auf einmal eine Ad gesehen, wo ihr halt genau das auch gemacht habt. Und dann habe ich Joost geschrieben, so, Joost, mach die Secret Sale, übelst geil. Und dann hast du mir halt geschrieben, und dann, also ich meine, Erzähl selber so, wie ist
er gelaufen? Das lief mega. Ich habe auch nur geschrieben, läuft mega geil, danke. Wir haben den Shop 2 Tage zugemacht, denn wir haben uns alle Infos rausgezogen und wie eine Anleitung genutzt und es einfach nachgebaut. Auch nicht jetzt angepasst an uns. Wir haben es stumpf Secret Sale genannt. Wir haben ein Bild gemacht, wo es ein bisschen nach Geheimnis aussieht und dann haben wir den Shop 2 Tage sogar zugemacht. Ich glaube, im Video hieß es 1 Tag.
Und wir hatten es gut Offer, wie im Video auch. Also wir genau. Haben ein Angebot.
Wie habt ihr das Offer gebaut? Also was waren da so eure Gedanken?
Das war ein Rasiertopf mit Blattgoldrand oben. Also wir haben ja so Rasiertöpfe, wo du deinen Schaum schlagen kannst und der war in dunkelgrün und dann war hier oben echt Gold dran. Davon gab es einmal
40 Stück oder so, die waren auch recht gut weg. Aber dadurch konnte man natürlich noch mal ein bisschen mehr die Leute auf den Shop holen. Wir haben da unser Secret-Angebot, ein geheimes Produkt, was es nur in dem Zeitraum gibt. Dann haben wir noch ein neues Produkt gelauncht. Also recht viel im Angebot. Einige Rabattierungen vereinzelt auf Produktkategorien und Produkte. Aber das war es eigentlich. Ein neues Produkt, ein geheimes Produkt.
Ich glaube 3 oder 4 Tage. 3 oder 4 Tage haben wir ihn laufen lassen.
Ja, ja.
Und okay, also das heißt, das. Sorry, jetzt habe ich unterbrochen.
Nee, alles gut.
Okay, das heißt, ihr hattet, also das Offer war, dass ihr gratis Produkte dazugegeben habt.
Einfach nur ein Produkt, was du kaufen konntest, nur okay. In diesem Zeitraum.
Ah, okay, also es war eine wirklich Limited Edition. Was hattet ihr da für einen Preis? Also, was hat das Ding gekostet?
Normalpreis.
Nee, 5er mehr, glaube ich.
Nee. Okay. Also, der war nicht rabattiert in dem Zeitraum als die anderen Töpfe, ja. Aber okay.
Gleicher Preis. Das heißt, ihr habt den Secret Sale ohne Rabatte gemacht?
Nee, wir haben schon Rabatte drin gehabt. Zusätzlich noch ein Produkt, was wir jetzt nicht rabattieren wollten, weil es halt nur in dem Zeitraum gibt. Dann finde ich es ein bisschen random, das zu rabattieren.
Ja.
Und ein neues Produkt gelauncht gehabt, was danach auch dauerhaft drin ist.
Okay, geil. Ja, und dann, also ich habe dann irgendwie so, ich lag abends im Bett bei meiner Freundin und sagte so, okay, what the fuck is going on? Aber erzähl, also wie, oder erzähl, wie war's?
Wann haben wir den gemacht? Ich will welchen Monat? Ich will mal reinschauen. Also war unsere stärkste Aktion vom Umsatz her und von der Anzahl an Bestellungen. Wir hatten ihn, meine ich, 4 Tage laufen und waren so bei 123.
Boah, strong. Ist schon echt gut.
Ja, am ersten Tag haben wir einen Rekordumsatz gemacht von 42.808 Euro.
Ja, also wir hatten... Kann man an der Stelle ja auch kleiner Disclaimer machen. Ihr habt mir erzählt, wie viel EBIT ihr gemacht habt. Wir werden es jetzt an der Stelle nicht announcen, weil es ja auch da natürlich wichtig ist, dass Außenwahrnehmung von euch und eurer Audience auf jeden Fall weiterhin noch gut dasteht. Aber auf jeden Fall solid. So, was ich gesehen habe, muss man ganz ehrlich sagen, habt ihr das echt top gemacht. So, ich habe mir auch schon gedacht, ihr habt so eine geile Community, da hat es perfekt reingepasst. Und meiner Ansicht nach ist es eh so, dass man da mit ein paar kurzen und kleinen Hebeln eigentlich relativ schnell auch wirklich PS gut geben kann. Und ich meine, ihr werdet das vermutlich ja eh in einer gewissen Sequenz eh immer mal wieder machen, vermutlich, oder?
Ja, also aktuell ist noch unser Plan, immer was Neues machen.
Ja.
Bis es irgendwann so weit kommt, dass alles Neue nicht mehr funktioniert, dann müssen wir alte Sachen machen, die funktionieren. Ja. Aber so ist unser Plan zum EBIT. Ich kann ja, was ich sagen kann, ist... für den Umsatz geben andere Brands, glaube ich, gerne 20.000, 30.000 Euro bei Meta aus. Wir haben den Umsatz organisch gemacht, das heißt, das, was wir mehr hatten.
Also, das heißt, nochmal zusammengefasst, du hast gesagt 120, 130, glaube ich, ohne Paid Ads.
Ja.
Alter, okay, das ist echt strong. Okay, geil. Das ist noch besser, als ich ursprünglich gedacht hatte. Okay, spannend. Also, ganz kurz noch, nächster Punkt, haben wir auch kurz schon vor dem Interview einmal bequatscht. Ich meine, ihr zwei steht echt noch, sagen wir mal, echt jung da, macht euch viel Gedanken, so, worauf habt ihr Bock? Also, was wollt ihr mit dem Unternehmen machen, was wollt ihr auch selber machen, so?
Also, du hattest einmal ja so ein bisschen angeteased, man muss sich ja irgendwann Gedanken machen, in welche Richtung man will. Und das war dann auch ein Punkt, weil wir danach eine Aktion gemacht hatten, die nicht so gut lief wie unsere Aktion vorher.
Genau, also Hintergrund ist, wir sind auf den Social Media Kanälen nochmal 5 gewachsen auf den Plattformen und machen so unsere 20 Millionen Reichweite aktuell im Monat und dachten mit dem Wachstum, die nächste Aktion wird auch mal 5. Ja, ist ja logisch, ne?
Ja.
Und war nicht so.
Nee.
War leider nicht so, war die schlechteste Aktion, die wir bisher überhaupt gemacht haben, war aber auch vom ganzen Ansatz, also von Anfang bis Ende anders, als die, die wir vorher aufgebaut haben. Und deswegen geben wir dem Ganzen noch eine Chance. Aber ja, die Frage ist, gehen wir jetzt auf 500.000 Monatsumsatz oder bleiben wir organisch bei dem, wie wir es jetzt haben und versuchen so zu wachsen?
Was war da so das Learning? Also was habt ihr konkret gemacht, wo ihr gesagt habt,
das ist dann gefloppt? Ich glaube, du hast auch nicht mitbekommen, dass wir eine Aktion hatten da. Also das ist einmal, keiner wusste von der Aktion. Und wir haben auch das Angebot nicht richtig bedacht, auch nicht preispsychologisch. Wir hatten ein Staffelangebot, das ging bei 100 Euro los. Also für die Leute unter 100 Euro hatten wir gar nichts. Und dann war die nächste Staffelung bei 250. Und von 100 auf 250 ist ja nicht logisch. Das ist super viel, was ich noch in meinen Warenkorb hauen muss. Und dann 350.
Ja, aber also, einfach ein scheiß Angebot.
Ja, scheiß Angebot, schlechte Kommunikation. Kann man einfach mal so sagen.
Okay. Muss man besser machen nächstes
Jahr. Merten, jetzt hast du gesagt, vielleicht 500.000 im Monat oder Plan B. Also, woran hängt es ab? Also, was sind jetzt gerade so die Sachen? Macht euch Gedanken.
Also ich glaube, dass diese Aktionen immer ein guter Punkt sind, um sich da zu orientieren. Ne? Wenn wir mit 20.000 Followern, da haben wir ja krasse Werte erreicht. Die müssen wir ja auch mit der Masse an Followern, die wir jetzt haben, auch erreichen. Oder halt mehr. Und klar, bei der letzten Aktion sind wir da ein bisschen anders rangegangen. Aber ich glaube, die nächste Aktion ist sehr entscheidend für uns und dann werden wir wahrscheinlich entscheiden, in welche Richtung es geht bei uns.
Also eigentlich wollen wir nicht so viel EBIT abgeben, es macht schon richtig Spaß so, man kann sich viel erlauben.
Ja. Wir sind ja auch, wenn du so ein Paket bei uns bekommst, wir schmeißen unheimlich viel mit drauf. Ne? Wenn du bei uns ein Aftershave vergisst, dann kriegst du das. Es geht bei uns halt um die ganze Routine, ne? Und am Ende sollst du das Paket aufmachen und happy sein. Und wir hauen viel Proben mit drauf, eine Karte von uns, mal ein Sticker, also oder eine Rittersport mit meinem Gesicht drauf, richtig hässlich, einfach nur reingucken. Also immer kleine Sachen, die wir uns halt erlauben können, dadurch, dass du halt bei uns 3-4 Euro mehr ausgibst, das geben wir schon zurück, das kommt aber auch so bei den Kunden halt an.
Ja. Ne?
Und
ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch so einfach weiter wachsen. Wir haben tolle Bestandskunden, wir erreichen super viele Neukunden. Also das Grundsetting ist eigentlich gut. Wir haben die Produkte, dass wir die Bestandskunden auch lange abfrühstücken können. Das ist jetzt nichts, kein Einmalprodukt. So, also eigentlich macht es Sinn, das zu skalieren. Andererseits ist Ads auch ein großes Thema, womit man halt viel verbrennen kann. Ein großes Team haben ist was viel Aufwand bedeutet. Und so muss man ein bisschen schauen. Also es wird wahrscheinlich nicht mal A oder B, sondern so ein Mittelweg. Ne?
Gibt es für euch beide so einen Traum? Also gibt ja auch irgendwie viele E-Com-Founder, die sagen, die wollen irgendwann, oder Founderinnen, die wollen irgendwann deren Produkte irgendwie im Einzelhandel haben oder wollen irgendwann mal TV-Werbung schalten oder keine Ahnung, irgendwie gekürt werden zum geilsten Scheiß im Jahr. I don't know. Also gibt es für euch irgendwas, wo ihr sagt, das wäre so ein Ziel?
Man muss sie wahrscheinlich nochmal ein bisschen neu definieren, weil wenn man überlegt, wo wir angefangen haben, dann sind wir da jetzt. Also das war so das magische, 100.000 Euro im Monat, denn...
Also auch die Jahresziele, die wir uns so für dieses Jahr überlegt haben, die haben wir alle erreicht, bis auf das Umsatzziel bisher. Aber alle anderen haben wir schon erreicht und wir haben noch große Projekte links und rechts. Wir wollen in ganz andere Nischen noch mal reinschauen, uns ein bisschen breitbeiniger aufstellen.
Wir haben unternehmerisch Bock, noch mehr zu machen als nur E-Commerce, als nur dieses eine.
Ja.
Wir haben Spaß daran, aufzubauen.
Systeme zu schaffen, sowas.
Ja.
Das ist cool.
Aber geil. Ja, ich glaube, dass gerade an der Stelle, wo ihr steht, viele dann auch sich so überlegen, okay, was mache ich jetzt? Also welchen Weg gehe ich? Gehe ich jetzt den Weg, dass ich das noch mehr mache so und habe Hummel im Hintern? Und das ist tatsächlich halt auch aus unserer Sicht so dann genau der Moment, wo es halt dann wirklich auch painful wird, so E-Com, ihr habt es gerade gesagt, im Ad-Bereich kann man auch viel Geld verbrennen und das wäre jetzt auch nur so mein Appell auch an diese einzelnen Aktionen, die ihr da in Sand gesetzt habt. E-Com ist auch wahnsinnig viel, einfach nur viel testen, viel lernen, viel Geld verbrennen und dann aber in gewissen anderen Momenten halt umso mehr Geld auch verdienen. Deswegen gehört das auch, glaube ich, irgendwo dazu, aber ich kann es absolut verstehen, wenn man dann in gewissen Momenten sagt, okay, so, wir gucken jetzt einfach, wie weit es geht und ab wann steht auch, sagen wir mal, Aufwand und Ertrag im Gleichgewicht. Also zumindest sehe ich das so. Das war ja auch unsere Debatte, die wir die letzten Tage mal hatten, so bis zu welchem Punkt passt dieses Verhältnis und wann ist es irgendwann auch so, dass man sagt, jetzt geht man horizontal und macht irgendwie irgendwas anderes, weil man noch geile Gedanken hat, also super spannend.
Also es ist für uns auch wirklich ein Thema, was uns beschäftigt. Wir haben uns noch nicht entschieden, in welche Richtung es geht. Wir müssen jetzt noch ein bisschen testen mit Hannemann.
Also bei Hannemann haben wir auch klare Ziele noch, ne? Wir wollen, was Produkte angeht, schon, dass du den Badezimmerschrank aufmachst und theoretisch alles von Hannemann haben kannst, sei es ein Deo oder eine Zahnpasta, was es alles bisher dato noch nicht gibt, wo wir noch nicht mal angefangen haben, drüber nachzudenken. Aber schon eine Traumvorstellung. Haben klar unsere Nische spezialisiert auf Nassrasur und da müssen wir auch noch Vollgas geben. Da sind wir noch nicht ganz da oder noch nicht fertig. Genau, wir haben Ziele mit Hannemann, mit der Brand, wo wir hin wollen. Wir wollen noch nicht in Einzelhandel rein eigentlich.
Wir sind in einem Modehaus drin.
Genau,
das ist dann auch eher den Weg, den wir sehen. Also preislich gesehen passen wir nicht in den DM oder so.
Ja.
Muss ich aber mal eingestehen und dann muss man da einen anderen Weg suchen. Aber so hochwertige Modehäuser können wir uns vorstellen, dass man da steht.
Wo du halt so einen Anzug für 10.000 bis 20.000 kaufst, da kannst du halt auch mal was Süßes halt so mitnehmen.
Ja, absolut. Ja, Jungs, jetzt haben wir, glaube ich, eh hier 45 Minuten oder relativ gut schon gequatscht. Also vielleicht noch mal ganz kurz genereller Hinweis für jetzt alle, die bis hierhin zugehört haben, wenn ihr auch mal Bock habt, auch wenn ihr jetzt gerade nicht in der Zusammenarbeit mit Nikosa steht, reach einfach aus, einfach Tobias Winkelhofer auf LinkedIn anschreiben, dann können wir da gerne einen Termin vereinbaren, ein bisschen interviewen. Ich finde es immer wieder sehr erfrischend, einfach auch so ein bisschen zu hören, was andere so machen. So, ich fand, waren heute auch ein paar echt ganz coole Learnings dabei und ich finde es nach wie vor echt insane, dass man da mit irgendwie 19 und 23 so dicke Eier hat und einfach ja, das halt einfach macht so und dann auch durchzieht und dabei bleibt und dann auch in Phasen, wo es manchmal schwierig ist, einfach dabei zu bleiben und deswegen einfach Props an euch. Ich finde, ihr macht das cool. Sehr gespannt. Jus hält mich immer auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es sich für euch so tut und vielen Dank euch für heute. Habt ihr noch letzte Worte? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Irgendwas loswerden für eure Community?
Die Einladung in den Podcast hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Vielen Dank, ja.
Ich freue mich, wenn wir ein bisschen in Kontakt bleiben.
Und liebe Grüße an meine Mama.